Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und werde heute mit Daniel Wenger, seines Zeichens Obmann des Spielevereins Spieleversum und Inhaber von Games Toys & More bzw. Dreamland Games, über die aktuelle Situation des Spielwarenhandels reden. Eines ist Fakt, die Lage ist ernst. Doch hört selbst.
Grüß dich Mike, schön, dass du da bist wieder mal. Ist schon eine Weile her. Ja, was hat sich da, also die Entwicklung, wenn ich mir anschaue, wie ich das Geschäft aufgesperrt habe, natürlich war da seinerzeit gute Aufbauarbeit notwendig, aber es hat sich eigentlich bis vor Corona richtig gut entwickelt. Also es war Spielenachfrage da. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, wir haben im alten Geschäft 50 Sitzplätze gehabt und da waren wir so im Laufe der Zeit vor Corona eigentlich drauf und dran, dass wir freitags eine Vollauslastung kriegen. Mhm. Ja. Das hat so richtig Spaß gemacht, muss man sagen, weil einfach man gesehen hat, dass sich das Haus füllt, dass die Leute das annehmen, dass Community da ist und das war halt so ein Zuhause und es waren also wirklich jeden Freitag verschiedenste Sachen. Wir haben ja viel Tabletop gehabt, wir haben Rollenspielrunden gehabt und wir haben Turniere aus der Brettspiel- und Kartenspielszene gehabt und dazu Neuheiten und Leute, die einfach reingekommen sind zum Spielen. Also es hat sich wirklich gut gefühlt. Wenn man sich anschaut, was war so die Entwicklung am Markt, da kann man sagen, der Markt ist gewachsen. Die Spielwarenbranche ist seit längerem rückläufig. Der Spielemarkt im Gegenzug war allerdings innerhalb der Spielwarenbranche aufsteigend und ist größer geworden und hat sicher in der Corona-Zeit sogar gegipfelt. Also da hat man echt gemerkt, die Leute sind daheim eingesperrt. Was da mal Brettspielen ist eine gute Idee. Wir legen unser Brettspiel zu und hat gegipfelt. Was in der Zeit auch wirklich schon vor Corona begonnen hat, ist einfach eine Explosion der vielen Verlage, also es hat sehr viele Verlagsgründungen gegeben, viele Kleinverlage. Der Kickstarter ist groß geworden, auch im Spielbereich. Ja, das trifft tatsächlich nicht nur Brettspiel, sondern auch Rollenspiel.
Aber war da nicht schon 18 oder 19 umeinander, wo dann plötzlich so ein, zwei große Gesellschaften kleinere aufgekauft haben?
Ja, definitiv. Also da hat man schon gemerkt, Asmodee war groß auf Kauftour unterwegs. Die haben sich also weltweit sehr stark vergrößert. Die haben auch im Hintergrund, was ich weiß, einen Investor. Müssen dementsprechend aber auch liefern. Die haben ja Fantasy Flight gekauft, zum Beispiel mehrheitlich, also nicht zu 100%, aber das mehrheitliche Anteile liegen bei Asmodee. Und da hat sich schon vieles getan. Auch Vertriebswege sind halt anders geworden teilweise, ja. Manche sind weggegangen von Großhändler, viele der Kleinverlage haben es auf Eigenweg probiert, was für kleine Händler durchaus Auswirkungen hat. Wenn du die Anzahl der Lieferanten erhöhst, macht es einfach auch das operative Geschäft schwieriger. Was man auch gesehen hat, weil es halt viele wirklich probiert haben, es hat ein paar Spiele gegeben, die sind total gehypt gewesen. Und dann hat es auch Spiele gegeben, da sind Leute angekommen und gefragt und die hätte ich nicht einmal gekriegt, weil sie so quasi an Händler gar nicht geliefert haben. Die haben also wirklich direkt Vertrieb gemacht oder über Internetriesen, sage ich jetzt einmal. Nicht so einfach für den Händler, der spezialisiert ist. Also wenn du einen Fachhandel hast, sollte der eigentlich relativ gut sortiert sein. Ja. Was sicher auch eine der Schwierigkeiten ist am Ende des Tages. Es gibt so viel Angebot. Du kannst nie das Richtige haben. Also ganz egal. Viele wissen ja, dass ich rund 5.500 verschiedene Spielelagern habe. Ne? Und du kommst einer und fragst und trotzdem habe ich was nicht da. Und das passiert einfach regelmäßig. Also in einer Woche mindestens einmal, eher zwei, drei, viermal sogar. Weil es gar nicht geht, dass du es da hast. Das ist einfach zu groß. Was hat sich auch sehr verändert? Vor Corona hatte ich zum Beispiel noch eine gute Community bei Kobi. Also Klemmbausteine-Bereich war eigentlich bei mir ein ganz gut gehender Bereich. Das hat allerdings schon vor Corona angefangen abzunehmen. Während Corona war das bei mir eigentlich richtig tödlich. Da hat die Lockdown-Schließung durchaus seine letzten Spuren hinterlassen. Und das ist ein Bereich, der sich nach Corona gar nicht mehr angefangen hat. Ja. Was hat sich nach Corona nun?
Aber wegen die Klemmbausteine, die Situation hat sich ja sowieso dank Lego generell ein bisschen verschärft.
hat sich sicher verschärft, aber es gibt ja nach wie vor die Anbieter und es wird auch ausgeliefert. Viele der Anbieter haben einfach auch reagiert und gesagt, okay, dort fahren uns Lego ein bisschen gegen die Richtung. Müssen wir schauen, dass wir das einhalten. Es ist klagsmäßig am Markt ruhiger geworden. Das heißt, die Alternativanbieter wissen schon, was tun dürfen, was tun können und drum eigentlich ganz okay. Und ich glaube schon, prinzipiell ist der Markt kleiner geworden. Das ist sicher ein Faktum. Trotz alledem glaube ich nicht, dass der Markt komplett tot ist. Wenn man sich Kobi anschaut, die bringen nach wie vor Neuheiten und sind da unterwegs. Und ich meine, Kobi ist sicher einer der größten. Bluebricks ist auch noch relativ gut unterwegs. Kada ist gut unterwegs. Bluebricks zum Beispiel habe ich persönlich sogar mal Kontakt gehabt. Das war genau in der Zeit, wo es mit Lego so schwierig war. Da hat er dann gesagt, puh, weitere Händler sind ein Problem momentan. Also er schaut einmal, wie er sozusagen durchkommt. Aber das ist jetzt schon doch ein paar Jährchen wieder her und man sieht, Bluebricks gibt es immer noch. Das passt, also prinzipiell ist der Weg schon ganz okay.
Okay.
Ja, was hat sich nun nicht wieder eingefangen mit Corona? Also nach Corona hat sich die Spiele-Community nicht mehr einpendelt. Da sind jetzt da verschiedene Dinge, sage ich mal, die Rollenspiele haben sich sehr viel verlagert ins Internet. Ja. Ist mit der Terminfindung für viele nämlich auch einfacher, weil man sagt, ich brauche nirgends hinfahren. Wir machen heute halt einmal eine Session und setzen sie online zusammen. Man kann auch einen Sonntag schön nutzen, wo Geschäfte und Co. gar nicht offen haben für sowas. Und das ist halt natürlich in Corona gut praktiziert worden und hat gut funktioniert. Das heißt, das ist ein Punkt, der einfach nach Corona mal eher schwierig war. Da kann ich sagen, bei uns im Haus, wir haben jetzt umgebaut, damit es wieder einen schöneren Bereich gibt für Rollenspiele und das hat auch soweit ganz gut funktioniert, haben sich schon ein paar Leute angeschaut, wir haben schon eine Runde drinnen gehabt und die Feedbacks sind eigentlich sehr positiv. Dementsprechend hoffe ich, dass wir das auch wirklich wieder ein bisschen besser in die Gänge bringen. Und es gibt da schon wirklich den einen oder anderen Meister, der wieder was machen will bei uns. Und dementsprechend freue ich mich schon darauf, dass wir das wieder in die Gänge bringen. Das zweite Thema, was das angeht, Turnierszene, gibt es eigentlich keine mehr. Es wird auch von den Verlagen nichts mehr forciert oder gepusht im Moment.
Haben die noch immer Angst, dass noch wen kommen können? Oder einfach, weil sie sagen, sie haben kein Geld für das?
Das ist eine gute Frage, die man echt nicht beantworten traue. Ich kann da meine Vermutung sagen, ich glaube, also in Österreich ist die Turnierszene sowieso immer schon ein wenig schwierig gewesen. Bei mir im Haus war es ja nicht schlecht, weil es einfach der Fun-Faktor war, der im Vordergrund gestanden ist und es sollten wirklich um diese harten Matches gegangen ist. Also da hat man beim Turnier teilgenommen, hat Spaß gemacht, hat für jeden Teilnehmer immer einen kleinen Preis gegeben und das hat schon ganz gut gepasst. Ich denke allerdings, ja, wie gesagt, dadurch, dass die Leute halt auch viel mehr daheim spielen und weniger ausgegangen in der Community, ist das ein bisschen schwieriger. Und nachdem dann der Kreis geschrumpft ist, ist es auch, wenn du einen Termin ausschreibst, nicht ganz so einfach, dass du genug Teilnehmer zusammenbringst. Was wir zum Beispiel probiert haben nach Corona und turniermäßig wieder, war Keyforge. Keyforge war ja eins der bestbesuchten Turniere bei mir im Haus überhaupt, hat ein Turnier haben wir noch durchgebracht, beim zweiten Turnier haben wir sogar absagen müssen, wegen zu wenig Anmeldungen. Also haben wir einfach nicht mehr genug Teilnehmer zusammengebracht.
Aber ist nur ein System, was grundsätzlich aktiv im Verkauf ist und das?
Keyforge lebt weiterhin, also das ist komplett neu belebt worden. Da hat es ja einige Änderungen gegeben, das hat im Verlag gewechselt, aber es kommen nach wie vor neue Serien, also jetzt kommt die zweite neue Serie. Keyforge lebt nach wie vor und wird auch gespielt. Allerdings nicht mehr in dem Ausmaß, wie es heute in der Vergangenheit gehabt habe. Keyforge war doch eigentlich ein Spiel, das sehr von der Turnierszene gelebt hat und dort die Turnierszene eben dadurch leider echt zerstört worden ist. Schade, aber...
Was hast du noch für Turniere gehabt? Ich kann mich erinnern, du hast einmal vor Corona war noch ein anderes Turnier, aber ich glaube, das System gibt es gar nicht mehr. War, glaube ich, für Pegasus. Das mit den Minis.
Ah, Crossmaster.
Ja, genau.
Das, ein Crossmaster denkst. Ja, stimmt, Crossmaster gibt es nicht mehr. Das ist allerdings schon lang gewesen, bevor Corona eingeschlagen hat, dass das System nicht mehr gegeben hat. Das waren Turniere, die mittelmäßig besucht wurden. Also bis hin, das haben wir auflassen tatsächlich auch von den Turnieren her, weil es dann auch keine Teilnehmer mehr gegeben hat am Schluss. Aber gerade wenn du sagst, Pegasus, da gibt es ja schon was, was ganz gut funktioniert hat. Oder? War nie großartig besucht, aber haben alle stattgefunden und alle Spaß gemacht. Munchkin-Turniere. Munchkin bietet sich einfach extrem cool an und die haben auch durchaus Spaß gemacht und da hat Pegasus mit Lutz und so eigentlich sehr gut unterstützt. Weil du gefragt hast, was es noch gegeben hat. Katan-Turniere haben wir eigentlich regelmäßig gemacht. Dominion-Turniere haben wir gehabt. Wir haben ein Pandemic-Survival-Turnier gehabt. Da war ja seinerzeit die Ironie des Schicksals, dass das genau geplant war am ersten Lockdown-Freitag.
Also im Prinzip genauer gesagt am Tag vor dem Gratis-Rollenspieltag.
Genau so ist es. Und das war ja seinerzeit, ich habe ja eins gehalten bei mir und das war richtig gut besucht. Also da sind Leute aus Salzburg marschiert und aus St. Pölten haben wir Teilnehmer gehabt und aus Wien haben wir Teilnehmer gehabt, weil wir halt in Österreich kaum solche Turniere haben und da eher ich der Einzige war, der sowas auch veranstaltet hat. Und die haben schon richtig Spaß gemacht auch. Das ist zum Beispiel was nach den Lockdowns nicht mehr angeboten wurde. Mhm. Was schade ist. Dann haben wir halt auch einige Amigo-Turniere gehabt, wie Wizard, Six Nimmt, Lifestyle. Also da Amigo hat wirklich auch immer geschaut und gepusht, dass andere Spiele in einem Turniermodus gespielt werden können. Damit hast du jetzt doch schon mal, schon alleine durchs Reden sieht man, dass wir eigentlich eine Vielfalt anbieten haben können. Und mit dieser Vielfalt kann man eine Turnierszene aufbauen. Und da spielen wir da Leute. Wir haben damals auch gehabt eine Meisterschaft von Games Toys & More aus. Jede Turnierteilnahme hat Punkte gebracht. Und am Ende des Jahres haben wir den Gesamtsieger, den Meister von Games Toys & More gekrönt. Und das macht halt dann schon Spaß. Und dann sagst du, ja, dann spiele ich halt dort auch mit. Wir haben auch Tabletop-Turniere im Haus veranstaltet. Auch die haben dort eingezählt. Ja? Die Keyforge-Turniere haben dort eingezählt. Da war das Punktesystem relativ einfach aufgebaut. 14 Teilnehmer, Sieger kriegt 14 Punkte, Zweiter 13 Punkte und so fort. 8 Teilnehmer, Sieger kriegt 8 Punkte. Damit wird es also auch belohnt, wenn mehr Teilnehmer sind. Und das hat schon wirklich Spaß gemacht. Und die Leute sind gekommen und gefragt, boah, wie steht's denn, wo bin ich denn? Und damit spürst du da vielleicht wirklich ein Turnier, wo du eigentlich sagst, boah, das ist gar nicht mein Ding, aber ich spüre trotzdem mit, damit ich meine Punkte sammeln kann. Und das kann man halt momentan nach wie vor nicht wirklich aufziehen. Ein bisschen schade. Mhm. Sicher einer der Faktoren, warum so quasi die Spieltische leerer bleiben.
Ja, aber das waren ja eher, also gerade die Amigo-Geschichten sind eher so diese familiären Turniere. Für die Spiele her, Wizard und so weiter, das ist ja eher sowas. Entweder für sehr spät am Abend, was da herinnen nicht stattfinden kann und wird, oder halt eine sehr familiäre Umgebung. Im Gegensatz Warhammer und ähnliche Sachen, das ist ja dann doch ein bisschen was für Erwachsene. Wie war da das Publikum? War das eher durchmischter oder eher ausgerichtet jeweils auf das Turnier, dass bei dem einen, was ich bewiesen habe, eher Jugendliche gekommen sind und bei Warhammer eher Erwachsene oder so?
Also ja, da triffst du natürlich einen Punkt voll. Das Publikum war unterschiedlich bei den unterschiedlichen Turnieren. Erwachsen, Warhammer ja, waren doch eher die jüngeren Erwachsenen. Wir haben so bei Dominion und Six Nimmt haben wir natürlich auch Kids dabei gehabt, ja, und die haben, oder auch bei Katan, und die haben das auch schon sehr genossen. Kids, sage ich jetzt einmal, 8 Jahre aufwärts. Mhm. Was natürlich als Kind schon ein gewisses Maß an Verträglichkeit braucht, dass man sagt, man verliert auch. Und beim Turnier wird einem halt auch nichts geschenkt, ja. Die Leute spielen natürlich schon alle ernst auf, ich bin nicht da, damit man sozusagen freundlich miteinander spielt, sondern wir sind in Konkurrenz. Es ist jetzt nie besser abgelaufen, es war immer sehr viel Spaß dabei und die Leute haben es alle sehr genossen. Aber trotz alledem ist es ein Konkurrenzdenken, was in einem Turnier entsteht. Und darum war halt die Kids-Teilnahme sehr mäßig, unter Anführungszeichen. Mhm. Also es gab da schon einige Jugendliche, 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre, bis auf für 16 Jahre. Da ist es halt schon sehr, wie du sagst, unterschiedlich gewesen, welches Turnier. War aber auch von der Uhrzeit her nicht eingeschränkt in dem Sinne, weil wir diese Turniere meistens haben wir damals mal P18 Uhr gestartet haben und gerade wenn es diese Amigo-Turniere waren, die in einer relativ schönen Spielzeit zum Durchkriegen sind und bis in eine irgendwo zu sein, ist für keiner Problem gewesen.
Mhm. Rundspiel-Turniere?
Ja.
Die klassischen Spielrunden?
Die klassischen Spielrunden, also das ist alles weniger geworden. Auch das Tabletop ist ziemlich abhanden gekommen, aus diversesten Gründen. Also Stammspieler verloren wegen Übersiedlung, der Partner aufgehört, den Supporter verloren. So hat sich das halt auch ein bisschen verändert. Bis hin, also wir haben, die meisten von euch werden es vielleicht sogar wissen, wir haben Tabletop-Talk veranstaltet, so alle 3-4 Monate, 3-4 Mal im Jahr. Waren recht gut besucht immer. Haben das nach den Lockdowns auch wieder probiert. Und dort waren wir bei einer Besucherzahl unter 20. Und das war natürlich eigentlich doch sehr niederschmetternd und hat dazu geführt, dass wir keinen weiteren mehr gemacht haben. Weil wir gesehen haben, okay, kommt nicht mehr so gut an wie vorher.
Wenn ich das jetzt vergleiche, wir haben vor dem Lockdown, beziehungsweise während der gesamten Corona-Situation, bist du dann übersiedelt. Parallel dazu hat es davor und währenddessen gerade im Großraum Linz ja einige Veränderungen gegeben. Es hat, glaube ich, der Gemeindein hat vorher noch aufgesperrt gehabt, diverse Vereine sind rausgeschossen, wie das Würfelkommando zum Beispiel, das ist ja kurz vor dem Lockdown gekommen. Ist von dem irgendwas für dich aus zum Gespüren gewesen, irgendwie im Sinne von Konkurrenz oder Kooperation oder irgendwas in der Richtung?
Also Gemeindein hat es ja wirklich vorher schon gegeben. Der hat schon länger vor Corona aufgesperrt. Konnte jetzt aus dem Bauch aus also nicht sagen, wann, aber das war wirklich schon länger vor Corona tatsächlich sogar. Da hat es einmal einen Kooperationsversuch gegeben, da ist aber nichts geworden draus. Als Konkurrenz habe ich ihn tatsächlich nicht wahrgenommen, habe ich auch nicht gespürt. Das waren auch meine Kunden nicht, die gesagt haben, dort fühle ich mich wohler. Das ist gerade, weil man ja im Brettspielbereich ist jetzt nicht seine größte Stärke. Und das funktioniert bei uns. Da waren wir diejenigen, welchen. Das Würfelkommando tatsächlich habe ich gespielt. Das kann ich schon sagen. Tatsächlich aber im doppelten Sinne. Also zum einen ist Konkurrenz, dass wir dort Spieler hin verloren haben. Definitiv. Das weiß ich. Zum anderen sehr wohl aber ein gewisser Geschäftsbringer. Also dort liegen Flyer auf von mir und wir arbeiten eigentlich sehr brav zusammen und sind auch echt coole Leute, die das machen. Das heißt, das hat negativ und positiv Effekt gehabt und im Großen und Ganzen bin ich immer recht glücklich, weil wenn es Leute gibt, die sozusagen die Spieleszene beleben, kann das für mein Geschäft nur eine positive Geschichte sein. Dementsprechend war das jetzt da nichts Böses oder sonst was, sondern mal gesagt habe, ja, es passt gut. Ansonsten hätte ich jetzt in Linz in dem Sinne nicht wirklich was vorgenommen, was sie nur verändert hätten. Ja, also als Konkurrenz. Ja. Geben tut es noch manch anderes. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das beeinflusst das. Ja, also ich habe jetzt keine Leute irgendwo hin verloren oder vor irgendwo gewonnen in dem Sinne.
Wenn wir jetzt nochmal schauen, die ganze Branche, wie wir gesagt haben, es war schon in der Spielebranche generell, also jetzt nicht für die Händler in Österreich, sondern generell für die Verlage und so weiter, schon zum Gespüren, dass es in Mitte der 2015er bis 20er schon ein bisschen was durchzieht im Sinne von Firmen werden aufgekauft, Verlage werden aufgekauft, Verlage werden zutraten und so weiter. Die Welle, was wir gerade in der Computerspielbranche haben, haben wir ja damals schon leicht gespielt in gewisser Weise, wie du auch vorher schon gesagt hast. War das während Corona dann nochmal eher ein Stillstand oder war da ein bisschen ein Aufschwung oder ein bisschen ein Niedergang, was das betrifft? Also für die Firmen, die es dann gegeben hat, nicht für die Produkte, die angeboten worden sind.
Also da, wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir während dieser Zeit Verlage verloren hätten oder auch nicht wirklich dazu gefunden. Also da hätte sich aus meiner Sicht, ja, wie gesagt, das ist immer meine persönliche Sicht, nicht wirklich was verändert. Nein, also da hat es auch sicher keine Kaufwelle gegeben oder so in der Zeit aus Verlagssicht. Und aber auch nicht, dass irgendwie die Verlage wie die Schwammerl rausgeschossen werden. Ja. Also nein, das war, glaube ich, so ganz der normale Trend. Das hat, wenn mich fragt, dass die Verlage mehr geworden sind, erst danach ein wenig angefangen. Und diese Kaufwellen gibt es momentan auch nicht wirklich. Also ich hätte jetzt aktuell niemanden im Kopf, der aufgehört hätte oder gekauft worden ist. Aber gerade im Moment jetzt da nicht einmal wen im Kopf. Neue Reindränger gibt es schon. Asmodee hat wieder begonnen, sich zu erweitern. Die haben eine neue Dependance gegründet und zwar in Holland. Und die halt sehr fokussiert sind, klarerweise auf englische Spiele. Durchaus ein guter Partner, vermute ich. Also wir haben noch nicht zusammengearbeitet, aber es ist in Anbahnung, sofern wir es halt schaffen. Ne?
Wenn man sich jetzt nochmal die fast 3,5 Jahre Corona hernimmt, in der Zeit ist es extrem viel gespielt worden. Ich gehe mir davon aus, dass so ab der zweiten Hälfte massiv viele neue am Markt gekommen sind, im Gegensatz zur ersten Hälfte, also sprich so 2020 bis 2021 wahrscheinlich weniger als wie dann danach?
Also ja, durchaus. Große Auswirkung war ja das, dass eigentlich keine Containerschiffe und so verfügbar waren.
Da war ja noch was.
Das Ding hat man einfach sehr gemerkt, ja, dass halt relativ wenig Neues erscheint und das dann hinten aus, ja, aber sehr wohl, nachdem die Nachfrage da war, einen gewissen Push gehabt hat.
Devagieren war das ja.
Ja. Ich meine, wir haben tatsächlich immer noch die Nachwirkungen von Verfügbarkeiten. Also das ist auch so eins der Dinge, die zum Beispiel mein Geschäft beeinträchtigen, dass es Spiele gibt, wo die Nachfrage da wäre und dann die aber nicht lieferbar sind. Jetzt sitzt man da und sagt, ja okay, man kann eine Reservierungsliste schreiben, aber jetzt haben wir heute noch Mai, wenn es ausgestattet wird, vielleicht schon Juni, aber ich sage einmal, da gibt es Spiele, die sind seit Dezember nicht verfügbar und kommen im August erst wieder. Und es ist halt etwas, was wehtut. Und da ist dann tatsächlich meine Klientel ein bisschen, man hat einen Stress, das Spiel zu kriegen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt auf der Lieferung zwei Tage später kriege, wie irgendeine andere Firma, dann hörst du nachher mit, das haben wir vor zwei Tagen gekauft. Und wenn man denkt mit, man steht bei mir auf einer Reservierungsliste drauf und wer mich kennt, weiß, wir liefern zuverlässig und wenn es nicht kommt, dann kann man auch gerne nachfragen und dann gibt es Gründe dafür. Und das sind schon Dinge, die einen natürlich ein bisschen einschränken. Jetzt kommt wer einer und sagt, das klassische Beispiel momentan, Cascadia, die Erweiterung. Ja. Nein, Cascadia Erweiterung auf Deutsch nicht verfügbar. Bitte warten. Ich meine, ich glaube, das hat sich jetzt gerade geändert. SkyTeam, auch so ein Thema. Ja. Man muss dazu sagen, also gerade bei uns in der Spielebranche ist es so, dass diese Vielspieler oft wenig Geduld haben, darauf auf etwas zu warten. Ja, ich will es am ersten Tag haben. Dann braucht es halt ein bisschen einen Glückstreffer, dass ich es am ersten Tag habe. Und das tut halt manchmal weh. Und da kommt halt oft dazu, dass wir sitzen in Österreich. Schon alleinig der Versand von Deutschland nach Österreich dauert um einen Tag länger, wie dass es zu einem deutschen Händler kommt. Und damit klar, es ist einen Tag früher in Deutschland verfügbar. Manche, also bei Neuerscheinungen, bei manchen anderen Geschichten funktioniert das gut. Da ist einfach der Verlag dahinter, dass es am Erstverkaufstag in allen Läden gleichzeitig verfügbar ist. Der Klassiker wäre jetzt der Pokémon. Und das geht einfach auch ganz gut dementsprechend. Also da kommen auch die Leute natürlich zu mir, weil sie wissen, man hat es am ersten Tag bei mir. Ja, also das ist auch definitiv einer der Faktoren, die Nichtverfügbarkeit. Und du dann denkst mit, ja, was? Das liegt aber nicht in meiner Hand. Das ist dann für mich aber oft spannend, dass ich manches Mal so dieses Gefühl habe, meine Kunden nehmen das gar nicht wahr, dass es nicht in meiner Hand liegt. Das ist der Daniel. Ja, also ich sage jetzt, da gibt es eine ganz kleine Anzahl an Leuten, wo ich schon oft das Gefühl habe, nein, wir haben keine Heinzelmännchen im Keller sitzen. Wenn es nicht verfügbar ist, ist es nicht verfügbar. Ich kann es gern bestellen, aber es wird trotzdem nicht bei mir eintreffen. Ja, und da gibt es einen Teil meiner Stammklientel, die einfach super geduldig sind, wo sie sagen mit, hey, hör her, da schreib's auf die Listen, auf deren Warteliste stehen 10, 12 Spiele drauf und sie wissen, dass regelmäßig wieder was kommt und andere einfach später kommen und die Liste wird sukzessive abgearbeitet. Dann ist es viel einfacher, wenn man sagt, mit, ich habe ein Spiel bestellt und jetzt habe ich ein Dreivierteljahr Wartezeit drauf, kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, mit, das ist schwierig. Ja, ja. Also so bewegt sich das in etwa.
Ja, die Hintergründe, warum was später kommt, oder wenn es um ein, zwei Tage geht, ja. Das finde ich jetzt fast ein bisschen spannend. Aber natürlich, man kennt das Gefühl, wenn man tut das schon sieht und im Endeffekt weiß, man kriegt es am nächsten Tag oder man wartet noch zwei, drei Tage drauf, da kitzelt es hin und wieder wenig in die Finger, das ist klar. Das ist kein Thema nicht. Anders ist es aber, und das kriege ich selber ein bisschen mit für diverse Gespräche bei Verlagen und Ähnliches oder Leute, die einen Kickstarter planen oder sowas, sagen, ja, wir haben auf der einen Seite unterschiedlich gestiegene Printkosten, also gerade was Bücher betreffen, Verfügbarkeiten von Rohstoffen, Papier wächst ja nicht auf die Bäume, sondern das muss auch hergestellt werden und so weiter. Das kann mitunter sehr interessant sein. Also da hat sich schon die eine oder andere Sache sehr verzögert.
Ja.
Und Kickstarter ist sowieso ein generelles Thema, ja.
Genau. Also Kickstarter ist wirklich ein großes Thema. Ja, also du hast recht, diese Verfügbarkeit von Rohstoffen ist oft das Problem und das ist halt einfach eine ganze Kette. Der Rohstoff muss hergestellt werden, im Vorfeld nur angebaut werden oder was auch immer. Und dann wird er erst verarbeitet und dann braucht man Slots und die Fabrik muss halt so quasi auch frei sein, um das produzieren zu können. Und das sind schon diese Ketten, dann geht es halt, wenn das Ding einmal fertig ist, dann muss es auf ein Schiff. Es muss vom Schiff in einen Hafen rein. Mhm. Oft, das wissen viele Leute nicht. Oft bleiben Schiffe im Hafen liegen und werden nicht entladen. Das kann auch diverseste Gründe haben, weil halt am Hafen kein Slot frei ist und das Schiff nicht gescheit angemeldet war. Bis hin, es ist ein anderes Produkt am Schiff, das nicht durch den Zoll geht, dann bleibt das ganze Schiff hängen. Also das sind echt ganz mega Faktoren. Dann muss es dort durch den Zoll und vom Zoll muss es weiter transportiert werden. Und dann muss es nur verteilt werden. Also man sieht, die Kette ist schon elend lang in Wahrheit, was man oft unterschätzt.
Ja. Und noch bis vor einem Jahr war es jetzt so, da war der Verdacht auf eine Infektionskrankheit, danke, das Schiff ist gelegen. Wir kennen die Berichte aus den Medien, wo dann diverse Touristenschiffe in Mauling haben dürfen, weil da waren halt quasi 2-3 Corona-Patienten dort.
Und dann gibt es nur ein spannendes Thema, was Schiffe angeht. Und man sollte, also ich war selber total erstaunt über das. Schiffe gehen unter. Tatsächlich ist es so. Und ich hätte es irgendwie nie so am Radar gehabt, wie mir irgendeiner meiner Lieferanten mal gesagt hat, ja, das Schiff, wir können das Schiff trecken und plötzlich war es weg. Mhm. Es war einfach nicht mehr da. Das Schiff ist untergegangen. Das heißt, dass du eigentlich diesen kompletten Produktionszyklus von vorne starten musst, weil deine Ladung nicht kommt. Die ist einfach weg.
Da wäre eine ganz spannende Geschichte dazu. Ich weiß es nicht mehr, wann das war. Ich glaube, vor 2 oder 3 Monaten hat der ORF auf seiner Homepage einen Artikel gebracht, dass ein ganz seltenes, ich glaube, war das sogar Lego oder irgendwas, in Schottland, glaube ich, war das, an Land gespült worden ist. Oder wird da immer wieder ein Land gespült von einer Ladung, die untergegangen ist. Und da halt die Container sich hin und wieder aufpoppen oder was. Ja. Und das war aus den 70er, 80er oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, ganz böse, Schiffe können untergehen. Wie wir seit Evergiven wissen, sie können auch stecken bleiben.
Ja, sie können stecken bleiben. Dann habe ich auch gehört aus erster Quelle, manches Mal fallen Container einfach über Bord.
Ja.
Werden beladen, sind bei Ankunft nicht mehr da. Mhm. Weil Sturm.
Ja, da gibt es super Videos, was da alles für Wetter und Unwetter sein kann. Mhm. Das ist unvorstellbar, ja.
Und das sind halt tatsächlich alles Faktoren, die am Ende des Tages bei einem kleinen Händler wie mir trotzdem Einfluss nehmen können.
Aber es gibt nur einen Faktor, Piraterie.
Tatsächlich, ja. Ja. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Also wer solche Dinge im gibt es ja immer wieder Berichte in Medien, wo man dann sieht, mit Schiffe werden gekapert und aufgehalten und gegen Lösegeld und was auch immer. Ja.
Kickstarter selber hat sich ja während Corona sehr stark weiterentwickelt, wie wir festgestellt haben. Davor war es auch schon ein Thema mitunter. Und wenn mich richtig erinnert, hat Ulysses einmal eine Kernaussage getroffen, dass für einen Kickstarter eine Art der Möglichkeit der Finanzierung ist, wo sie besser steuern können, wie sie ihr Einkommen bzw. ihre Produkte vermarkten, weil der Weg über die stationären Händler, so wie du bist, ist nicht so gewinnbringend, weil sie ja die auch noch zahlen im Endeffekt.
Und den Zwischenhändler.
Und den Zwischenhändler. Deswegen haben sie den Zwischenhändler ja gleich mal auslassen gehabt am Anfang und dann haben sie es wieder entzogen oder so. Aber wie wirkt sie bei dir Kickstarter generell aus? Meine, wir wissen, dass Kickstarter-Projekte in erster Linie auf englischsprachige Produkte betreffen, aber mitunter gibt es auch deutschsprachige, weil ich glaube, Heuerland macht ja mittlerweile ja oder hat deutschsprachige Kickstarter auch gemacht, oder war das jetzt Pegasus? Nein, Pegasus hat das gemacht, das ist Vanguard, war ja eigentlich ein Kickstarter-Projekt.
Wobei Vanguard war nur auf englische Kickstarter, was ich da von auf Deutsch
nicht. Okay. Ja. Okay.
Genau. Ja, wie wirkt sich das aus? Also gab eine Zeit, wo ich das viel stärker gespürt habe im Negativen. Mhm. Ja. Da habe ich dann sogar mal die Überlegung angestartet mit, sollte man denn nicht selber bei Kickstarter mitmachen? Also habe ich mal so einen Aufruf über meine Social Medias gemacht und tatsächlich ist halt dann gekommen mit, ja, der würde mich interessieren. Dann gab es einen Interessenten für das andere und das dritte. Und nach 5 Anfragen habe ich festgestellt, okay, jetzt müsste ich bei 5 verschiedenen Kickstartern mittun. Und kriege dann überall nur ein Stück an und der Rest wird bei mir im Geschäft stehen. Das heißt, das hat sich als Idee einfach nicht bewiesen und das habe ich dann auch nicht umgesetzt, weil es einfach echt keinen Sinn ergeben hätte. Mhm. bis hin, dass ich auch wirklich von einem Verlag schon mal angeschrieben worden bin, weil die gesagt haben, für uns wäre es total interessant, wenn Händler mitmachen, und die haben auch für Händler ein sehr vernünftiges Angebot gemacht gehabt. Ja. Da war also sowohl die Spanne in Ordnung, als auch das Monetäre, weil wer jetzt weiß, wenn man irgendwo kickstartet, dann wartet man halt schnell mal ein Jahr oder zwei. Ist für einen kleinen Händler sowieso nicht machbar. Und da habe ich wirklich ein Angebot gekriegt mit von wegen, hey, wir nehmen einfach nur bitte 80 Euro Anzahlung, damit wir wissen, du meinst das ernst. Und der Rest ist Vorlieferung. Also wenn die Ware bei uns steht und versandt wird, dann kriegst du die Info, steht versandbereit, bitte den Rest einbezahlen. Das habe ich sehr fair gefunden und sehr cool gefunden. Das war tatsächlich eine Möglichkeit, wie man mit einem Verlag über Kickstarter wirklich zusammenarbeiten könnte als Händler. Aber am Ende des Tages habe ich mich, wie gesagt, trotzdem dagegen entschieden, weil die Nachfrage nach diesen Dingen nicht groß genug ist. Bei mir als Einzelhändler.
Nee, für mich ist das immer ein bisschen komisch gewesen. Komisch im Sinne von die Gestaltungen von manchen Paketen. Was ich, Glumhäfen, Frosthäfen und so weiter, sind ja die Klassiker, die ja rein über Kickstarter ausgeschossen sind in Wahrheit. In der ersten Variation auf Englisch. Und da muss ich sagen, was so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mir jetzt das normale Paket genommen habe oder hätte. Das ist ja das, was dann im Händlerpaket drinnen war. Ich weiß es nicht mehr, ob es bei dir zwar speziell war, aber ich habe mir ein paar angeschaut. Aber die ganzen Boni-Geschichten, wie, was es gibt, die Solo-Kampagnen und diese Boni, also diese kompletten Kickstarter-Exklusiv-Geschichten, die waren dann ausgenommen beim Händler-Backel. Wozu mache ich dann mit? Weil das Einzige ist dann nur die verfrühte Verfügbarkeit. Und dann nehme ich aber als Kunde, schaue ich das Recht aus oder sage, okay, ich will über das und das und das Exklusiv-Ding noch, weil die dort bestehen, sind ja Sammler in erster Linie und die wollen ja alles haben und nicht nur einen Teil davon.
Genau so ist es. Also das ist, ich bin nach wie vor immer wieder mal mit den Anfragen konfrontiert. Vorher, da gab es ja einen Kickstarter, hast du diese Kickstarter-Promos und Kickstarter-Exklusivgeschichten? Nein, die sind halt nie in Retail gekommen. Manche machen das nachher sehr wohl, dass es in Retail geben. Finde ich auch toll dann. Ja. Finde ich gut und funktioniert eigentlich auch. Ja. Aber bin da vollkommen bei dir. Wenn man den Händler einfach kein gutes Angebot macht, wird er auch nicht mit dann kennen und auch nicht mit dann wollen, weil es oft keinen Sinn ergibt dann hinterher. Wozu habe ich es? Und frühere Verfügbarkeit ist auch oft sehr relativ. Jetzt weiß ich leider den Spielenamen nicht mehr, aber das habe ich sehr spannend gefunden. Da ist bei mir wer auftropft und hat gesagt mit, boah, wieso steht das Spiel schon bei dir? Und ich gesagt, ja, das ist vor zwei Tagen eingetroffen und das nächste Feedback war, ich habe es gekickstartert, meines ist noch nicht da und noch nicht mal unterwegs.
Und war das vor kurzem?
Nein, es ist schon ein bisschen länger her. Okay. Also es war schon ein Ruhm in einer neuen Location, aber ich glaube, wir reden schon von einem Jahr herum. Okay. Ja, ein bisschen über ein Jahr. Wo der Retail-Weg einfach viel besser funktioniert hat, wie der Kickstarter-Weg. Und das ist.
Ich habe deswegen gefragt, weil ich vor kurzem nämlich ein ganz lustiges Video gesehen, wo nämlich wirklich sowas passiert ist aus der Sicht von einem amerikanischen Produkt. Hat jetzt nichts mit Spielen zu tun, aber da war es so, dass der das Angebot und das Produkt sich leicht verkalkuliert hat und hat im Prinzip dann schon vorab auf Amazon damals dieses Produkt rausgeschmissen, damit er ihn mit einem erhöhten Preis, damit er dann die Leute für den Kickstarter refundieren hat können. Mhm. Also sprich, damit er denen dann wirklich dann das Produkt liefern hat können, weil er einfach nicht ausgestiegen ist mit irgendwas. Mhm. Aber wir wissen auch von vielen sehr bekannten Kickstartern, ich sage nur siebte See, wo die Kalkulation ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Also nicht erster, sondern von der zweiten Auflage, weil man ja dann ein bisschen zu viel dazu gibt und nur ein bisschen zu viel dazu gibt und dann ein bisschen übersicht, dass das ja vielleicht doch Geld kostet. Transportwege sind dann plötzlich teurer, wenn man statt 5 Kilo dann 10 Kilo hat. Aber nicht einmal ein bisschen, sondern gleich am Stoppel oder so, je nachdem, was man für einen Vertrag hat, welche Partner das man hat. Und das ist ja auch der nächste Punkt, dann nur Zoll. Wenn man beim stationären Handel kauft, hat man keinen Zoll nicht.
Also ja.
Und nicht jeder Kickstarter bietet das an, dass er innerhalb der EU das verkauft. Weil mittlerweile ist, und das wissen wir hoffentlich schon, England gehört nicht zur EU.
Mhm. Genau. Bei England zahlt man mittlerweile gut Zoll. Mhm. Das ist definitiv eins der Dinge, wo wir als Händler punkten können. So wie du sagst, wenn ich jetzt ein Produkt bestelle aus England, das kostet, keine Ahnung, drüben 27 Euro umgerechnet, dann kommt der Versand dazu, dann kommt der Zoll dazu. Und dann macht das schon was aus. Und am Ende des Tages, wenn man das Produkt beim Händler kauft, kommt es bei mir trotzdem wieder um 27 Euro raus. Weil die Verzollung über einen anderen Weg stattfindet. Mhm. Und das heißt, wir können denselben Preis halten am Ende des Tages. Ja? Oder soll es aber vielleicht einmal 28 oder 29 sein. Wenn man aber von diesen 27 ausgeht, plus Versand, plus Zoll, liegt man halt gleich einmal bei 40 oder drüber. Und dann ist es halt schon ein bisschen ein Unterschied. Das bringt mich jetzt schnell auf einen anderen Punkt. Entschuldigung, dass ich da gleich springe. Aber tatsächlich ist auch oft der Preisvergleich für manche Leute sehr, sehr schwierig. Die sehen diese 27 Euro umgerechnet in England, vergessen den Rest, und vergleichen das mit dem Preis, den ich habe in Europa. Und dann ist es halt in England günstiger. Wenn sie es dann kriegen, sind sie erstaunt, warum das jetzt so teuer ist. Ja, das heißt, was viele oft vergessen, ist der wirtschaftliche Fachbegriff mit Total Cost of Ownership, der TCO. Nämlich, ich zahle den vollen Preis. Das ist ja oft, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du bist ja sehr viel teurer wie auf Amazon. Dann sage ich oft dazu, machen wir einen Deal. Schauen wir sich das Produkt einfach mal an. Wenn es tatsächlich bei mir wirklich teurer ist, kriegst du den Amazon-Preis. Ja, biete ich hin und wieder an. Und dann schauen wir es uns an und dann sagen die Leute, schau her, da kostet es 23, bei dir kostet es 34. Mhm. Dann schauen wir sich dieses Produkt an. Erfahrungsgemäß, also wenn es so eine große Differenz gibt, hat es irgendwas anderes. Also so weit voneinander entfernt sind wir nicht. Ich bin sogar manches Mal einfach günstiger. Ist so. Und dann sieht man, ja stimmt, das Produkt kostet tatsächlich 23 auf Amazon. Plus Versand nach Österreich 40 Euro. Und ich sage, nein, dann bestell das jetzt bitte dort, weil dann kostet die übrigens 63. Ja, du hast mir gesagt, bei mir kostet 34. Ich glaube trotzdem, dass die 34 weniger sind wie die 63. Mhm. Und dieses Total Cost of Ownership darf man nicht übersehen. Aber das passiert manchen einfach. Mhm. Und wo ich dann sage, mit auch der Versand, den ich bezahle, den muss ich zahlen. Und der ist Teil meiner Investition. Ja, wenn ich dann 10 Produkte kaufe, dann teilt sie sich auf, klarerweise auf 10. Aber er ist da.
Ja, man vergisst relativ gern und relativ schnell, dass man ja, auch wenn man Prime-Kunde ist, ja eigentlich ja nur dann keinen Versand zahlt, wenn das direkt von Amazon versendet wird und nicht vom Händler, der nur das Ding als Marketplace, also sprich als Verkaufsplattform nutzt. Ja. Und Amazon hat, glaube ich, nur, waren überhaupt 10% oder was wirklich selber verkaufen bzw. selber versenden, der Rest, das ist über Zwischenhändler oder diverse andere Versandlager.
Das ist ganz viel mehr geworden, ja. Bin ich bei dir. Das ist das, was oft nicht auffällt. Oder, ich habe selber schon lange nichts mehr mit Amazon gemacht, aber was ich mich erinnern kann, früher war immer die deutsche Steuer angezeigt. Mhm. Das heißt, man verliert sofort einmal bei Büchern 3% und bei anderen Produkten 1%, weil in Deutschland ist halt die Mehrwertsteuer 19 und 7, bei uns ist es 20 und 10. Das heißt, da gibt es einen Unterschied. Sobald es einen Warenkorb gibt, steigt der Preis. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das verändert hat.
Nein. Im Endeffekt ist dann spätestens, wenn man die Rechnung gestellt wird, also sprich, wenn das du im Warenkorb auch rechnen lässt aufgrund des Ziellandes, wird das dann angepasst. Das ist bei alle Warensysteme so, ja. Genau.
Aber das ist auch was halt oft vergessen wird. Also wie gesagt, dieses TCO, dieses, ich muss mir den Gesamtpreis anschauen, den ich wirklich zahle. Und das vergessen viele immer wieder. Und ich sage, ja, wenn ich eine Bestpreisgarantie gebe, dann nehme ich dort natürlich aber sehr wohl den Gesamtpreis, wo ich dann sage, du zahlst dort mehr Steuer, du zahlst dort nur den Versand dazu und zu dem Preis kannst du das dann bei mir gerne haben. Und da, wenn man das dann anschaut, wird man feststellen, dass ich sehr oft doch am Ende des Tages der günstigere bin.
Ja, aber ist nicht Amazon, was das Markttreiben betrifft, wenn wir schon bei dem Thema sind, ähnlich wie eBay vor 15 Jahren, wo jeder über eBay verkauft hat, weil eBay die Plattform schlichtweg war, wo alles gegangen ist, also primär natürlich Gebrauchte, weil es sind da sehr viele neue Produkte verkauft haben, beziehungsweise wenn es immer noch sehr viele neue Produkte verkauft.
Schwierig einzuschätzen für mich. Ich habe mit eBay nicht so viele Erfahrungen gemacht, in dem Sinne, wobei du hast schon recht, also da habe ich noch kein Geschäft gehabt und wenn ich was gesucht habe, habe ich schnell mal auf eBay nachgeschaut. Mhm. Amazon ist zumindest das, was viele sagen, man findet alles. Mhm. Also das glaube ich tatsächlich, dass es auch so ist. Also alles, was man jetzt irgendwie nicht beim Händler findet oder was findet man meist tatsächlich bei Amazon, das ist schon ein gutes Thema. Beim Preis würde ich eher sagen, vorsichtig umgehen. Mhm. Und tatsächlich ist Amazon eigentlich nicht mehr die günstige Plattform, wie es denn einmal war. Ja.
Wenn man in Österreich jetzt online einkaufen will, gibt es ja mittlerweile einige Optionen. Eine hat sich nicht durchgesetzt, das war das ominöse Warenhaus Österreich, oder wie das war. Der sehr interessante Aspekt der österreichischen Wirtschaftskammer, wie man Geld versenken kann. Aber dennoch gibt es eine andere Plattform, die immer noch halbwegs funktioniert, soweit ich das mitkriege. Und wo du auch aktiv gewesen bist, beziehungsweise vielleicht noch aktiv bist.
Also das Warenhaus Österreich war ja, glaube ich, ein Ministeriumsprojekt.
Ein Ministeriumsprojekt.
Und, ja, genau, war ein Ministeriumsprojekt. Also da war die Wirtschaftskammer Gott sei Dank, oder leider wahrscheinlich nicht eingebunden, weil vielleicht hätten die das besser gemacht. Und war ja nur eine Plattform, um seine Firma zu präsentieren.
Ja, so ich gehe spazieren und sehe dort in der Schaufenster, was die Firma hat, genau. Und kann, wenn ich was suche, finde ich genau nichts.
Ja, wobei die Grundidee einfach sensationell wäre. Ja. Also ich persönlich habe gesagt, also diese Idee ist genau das, was es tatsächlich gebraucht hätte zu der Zeit, aber die Umsetzung eine Katastrophe war. Also ich habe selber das natürlich mir angeschaut und habe dort eingegeben, Brettspiele, und dann sind mir Swimmingpools vorgeschlagen worden, wo ich mir gedacht habe, ja, genau. Es, okay, bitte leider falsch. Aber gut, wer sich mit Online-Markets und so beschäftigt, weiß, dass gerade die Suche das schwierigste und heikelste Thema überhaupt ist. Das andere, was du ansprichst, ist ja, da gibt es eine Plattform. Dort war ich, bin ich nicht mehr. Die sind halt leider in Richtung anderen Internetriesen gewachsen von der Idee her, mit von wegen, und ab jetzt wollen wir einen Fixpreis, dass du überhaupt gelistet wirst. Und wenn du eine bestimmte Anzahl an Artikel listest, dann zahlst du noch extra. Und die Provision wurde erhöht und die Penalen sind verschärft worden. Und wo ich dann gesagt habe als Händler, also wenn ich im Haus ein Spiel verkauft habe, dann war es halt einfach nicht mehr lagern, und das war kein Online-System mit, wenn ich es verkaufe, ist es dort online, sondern da machst du halt ein bis zweimal am Tag ein Update, dass der Warenbestand wieder stimmt. Und dann habe ich eine Strafzahlung gekriegt, weil ich das Spiel nicht ausgeliefert habe. Und dann gesagt habe, so irgendwie macht das jetzt leider gar keinen Sinn mehr, weil jetzt verdient ihr mit mir und ich nicht mehr über eure Plattform. Und das habe ich dann einfach aufgehört. Wissen tue ich es nicht, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass es dort offensichtlich auch rückläufig ist, weil man sich erinnert, die haben regelmäßig total cool, aggressive und wirklich eine coole Werbung im Fernsehen gehabt. Und ich denke, damit waren sie auch sehr präsent. Ich habe mich dann nach Weihnachten mal gefragt mit, hey, was haben die überhaupt für eine Werbung gehabt? Und bin dann draufgekommen, keine. Was für mich so ein Indiz ist, offensichtlich wird auch dort das Geld knapper, was am Ende des Tages heißt, offensichtlich ist man nicht so erfolgreich, wie man sich das wünscht und vorstellt. Und dann bin ich derjenige, der sagt mit, naja, wenn man so Aktionen setzt wie Penalen erhöhen, Versandkosten erhöhen, das war wirklich auch ein Thema. Also Versandkosten waren am Anfang für mich erhöht, der Kunde, da ist es gleich geblieben. Es hat dann ein wenig gedauert, dann hat man die Porto-Freigrenze nur mal erhöht und den Anteil, das was der Kunde bezahlt, am Ende des Tages ist es trotzdem für mich um einiges teurer geworden. Also ich habe mehr als 50% der Teuerung ist am Händler hängen geblieben. Und ich gesagt habe, ja, es sind halt alles so Faktoren, schafft man irgendwann einmal nicht mehr. Und darum ist es, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck, dass ich denke, sie sind aus dem Fernsehen ziemlich verschwunden, wobei sie früher wirklich sehr regelmäßig waren, sie sind auch aus dem Radio verschwunden. Und dementsprechend bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das System funktioniert.
Das heißt, da sind massiv sehr viele Förderungen weggegangen, was sie gekriegt haben natürlich, ja.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, nehme ich an. Und ich weiß, dass ich nicht der einzige Händler war, der so quasi die Zusammenarbeit beendet hat.
Ich habe lustigerweise, glaube ich, einmal oder zweimal was über Shopping gekauft. Und es hat mich überrascht, wie gut das funktioniert hat eigentlich. Weil bei vielen Dingen ein bisschen skeptisch bin. Die Bearbeitungszeit braucht extrem lang oder ähnliches. Oder ja, ist eh auf Lager und dann brauchst du mal 3 Wochen. Ja, ist auf Lager, weil wenn ich die Bestellung tätige, erst dann geht die Bestellung ein und erst dann wird die effektive Verfügbarkeit beim Händler, also bei einem Lieferanten angefragt. Weil bis dahin haben die einen Standardvertrag, was heißt, ja, eigentlich ist eh USB-Auflage auf 3 Tage, muss es ja da sein. Ja, dann war es so mit 3-4 Wochen. Der Witz an dem Ganzen ist aber das, du hast die Rechnung, weil das ist eine Bestellung, und auch gleich Rechnung, ab dem Zeitpunkt rennt auch die Garantie. Und wenn es unter einer halben Jahr nicht lieferbar ist, hast du eine halbe Jahr weniger Garantie drauf.
Ja, das ist natürlich spannend, okay. Aha. Das geht eigentlich nicht. Ja. De facto muss dann Lieferschein, dann, ja. Wenn mich erfragt, muss dann Lieferschein gehen und Garantie kann dann nur noch Lieferschein gehen. Aber ich verstehe es, rechtlich gesehen ist eigentlich die Rechnung das Bindende.
Und dementsprechend sollte man da ein bisschen aufpassen im Sinne von, und das ist ja auch das Thema, gerade jetzt, wenn du es bei Amazon kaufst, früher warst du, du hast die Bestellung gemacht, dann ist das Geld gleich abbucht worden, jetzt ist es so, dass das Geld erst abbucht wird, wenn es versendet wird. Also dann wird auch die Rechnung gelegt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es diese Händlerkette dann auch schon angepasst hat oder nicht, aber im Endeffekt ist so, es ist immer gescheiter, man holt es dann vom Geschäft dort. Noch.
Ja, ja. Aber es ist übrigens schön, wenn du das sagst. Also, ich habe ja jetzt vor kurzem, ich glaube, damit kommen wir mal schon Richtung aktueller Situation wahrscheinlich, ich habe vor kurzem ja so einen Hilferuf gestartet über Social Media und habe dort auch um Feedback gefragt. Und da ist zum Beispiel eines der Themen gewesen, ich sollte doch einen Online-Shop haben. Also für mich war das ein sehr überraschendes Feedback, weil wir einen Online-Shop haben und ich ja sozusagen eigentlich, den gibt es schon länger wie das, den physischen Store.
Ja, aber da hast du mit dem ja eigentlich im Vorfeld angefangen gehabt und aus dem ist ja eigentlich dann erst Gimpshäuser nur
genau, geworden. Genau, richtig, so ist es. Und dementsprechend war für mich schon ein Learning, okay, offensichtlich muss man das wieder besser vermarkten. Also das heißt, da habe ich schon meinen Punkt gesehen mit, okay, ich habe etwas und meine Kunden wissen es nicht. Und das heißt ganz klar, dass die Kommunikation von mir in Richtung Kunden da nicht stimmt. Also das ist ein Punkt, den werden wir in nächster Zeit definitiv besser angehen. Ja. Aber auch wir sind online unterwegs und wie bin ich jetzt auf das jetzt gekommen? Der Feedback mit, es ist gescheiter, man holt es im Geschäft ab, hat mir diesen Input gegeben. Wir bieten ja auch den Service an mit bestell es online, hol es im Geschäft ab. Ja. Damit kannst du das ganz locker mit der Kreditkarte zahlen, abwickeln, sehr easy. Und einer, ja, dieses Click und Collect, was so quasi ganz hochgepriesen war während der Corona-Zeit, ja, etwas war, was ich tatsächlich vorher schon angeboten hatte. Ja. Click and Collect. Hat nur einen neuen Namen gekriegt, würde ich sagen. Und ADS ist übrigens ein Service, weil mir das jetzt einfällt, den wir mit Corona gestartet haben und nie eingestellt haben, den es nach wie vor gäbe. Also wir bieten auch Hauszustellung an. Ja, ab 50 Euro im Großraum Linz ist das kostenfrei. Und du bestellst heute dein Spül, keine Ahnung, um 4 Nachmittag, wenn es bei uns lagernd ist, dann kannst du das am Abend schon in Händen halten, bei dir daheim, gemütlich, wie wenn du bei einem anderen Onliner bestellt hättest und am nächsten Tag der Postmann kommt. Ich komme halt auch sogar zu einer Uhrzeit, wo du wahrscheinlich zu Hause sein wirst, weil du nach der Arbeit dann eh daheim sitzt.
War ganz wichtig, 50 Euro Warenwert, nicht 50 Euro Zustellungspreis.
Ja, genau. Nein, also tatsächlich ist es der Warenwert, mit 50 Euro macht es einfach kostenlose Zustellung. Das ist sowohl im Versand als auch in der Hauszustellung bei uns diese Linie. War lange Zeit 40, aber mit den Corona-Teuerungen und Co. Mussten wir das auch auf 50 anheben, weil es sonst einfach wirtschaftlich gesehen sich nicht mehr rechnet. Ja, und wenn das zu einem Minusgeschäft wird, wäre es natürlich auch blöd, weil dann ist es zwar toll, dass wir so einen Service anbieten, aber wenn das dann jeder in Anspruch nimmt und wir eigentlich dort immer drauflegen, werden wir es halt auch nicht mehr lange überleben.
Die aktuelle Situation, du hast es schon angesprochen, es ist jetzt generell, bevor wir auf die kommen, ein bisschen schwierig, wenn man sich die Medien Inserate bzw. Artikel verfolgt in den letzten Wochen war das. Wir wissen von Bayerl, der zusperren wird definitiv. Wir wissen von einem anderen Spielzeughändler in Linz und das ist aber wirklich Kinderspielzeug, glaube ich, gell? In erster Linie.
Also du sprichst das Logo an, nehme
ich
an.
Ja.
Ja, also naja, das Logo hat schon auch Spiele dabei. Also das Logo ist aufgestellt von Schreibwaren, hat sehr viel Holzspielwaren und damit sehr einzigartig in Linz, weil damit sind sie eigentlich auch die wirklich die einzigen in Linz, wo man sowas ordentlich kriegt. Na gut, fällt mir gerade noch ein zweiter ein, aber der ist jetzt nicht so bekannt tatsächlich. Und das Logo einfach auch eine Institution ist. Also die gibt es auch schon ziemlich ewig. Müssen mehr wie 40 Jahre sein auf alle Fälle. Ich büte mir ein, da redet man auch schon tatsächlich irgendwas mit das Geschäft gibt es auch schon 50 Jahre, 60 Jahre oder so. Ja. Also ja, das Logo, die haben sich auch definitiv entschlossen, das Geschäft zu schließen. Datum war es jetzt keins bei denen. Ich glaube, die sind auch noch da bis 31. Dezember oder so. Und es gibt dann noch zwei andere in Oberösterreich. Nämlich in Mauthausen, das Spielwarengeschäft hat auch geschlossen. Und in Gmunden schließt im Einkaufszentrum Mucke Toys ihre Filiale. Also damit haben wir innerhalb von kürzester Zeit in Oberösterreich 4 Firmen, oder halt in dem Fall eine Filiale zumindest, verloren in einer Branche. Und das ist für Oberösterreich, würde ich sagen, doch sehr viel. Und Mauthausen würde jetzt durchaus zum Großraum Linz dazu zählen, als ich nur über die Brücken drüber ist in dem Sinn. Und eigentlich ein schockierendes Ergebnis, wenn man mich fragt. Ja.
Weil was neu gegründet worden ist ja nicht in der Zeit. Also wir wissen, wenn wir es jetzt in den letzten 5 Jahren Revue passieren lassen, ist eine Firma noch in Konkurs gegangen, in der Hauptstraße in Urfa. Diese Spielzeugkiste, da glaube ich, was das war.
Ja.
Und das war es dann eigentlich, weil sonst haben wir eigentlich vom Einzugsgebiet halt nur einen Zuzug, der Merchfox, wobei der Spiele halt nur dabei hat, aber der Schwerpunkt halt ein bisschen woanders ist. Und das war es dann eigentlich, gell?
Ja, so ist es. Ja. Also tatsächlich habe ich ja mal Besuch gehabt von der Wirtschaftskammer und ich bin in diesem Bereich die nach wie vor die letzte Neugründung. Darum ist er zu mir gekommen, weil er einfach neugierig war, wo er gesagt hat mit, okay, alles alte eingesessene Unternehmen, warum mache ich sowas und was mache ich denn und wer bin ich denn? Und der wollte sich das anschauen einfach und wissen, wieso geht man in so eine Branche. Ja.
Das heißt, wir haben dann im Endeffekt am Ende vom Jahr dann, wenn wir wirklich mit 1.1. des nächsten Jahres rechnen, damit unter nur in Zechel.
Genau.
In Genduren. Merchfox, das war's in Großamlinz.
Ja, genau. Und dann gibt es halt nur die größeren Altbekannten mit Filialenpositionen.
Ja,
aber durchaus keine österreichischen Unternehmen.
Ja, genau. Also
wir reden noch, dazu.
Wir reden da nur von Müller, der aber eigentlich eher so was wie ein Spar ist, meiner Meinung nach.
Ja.
Also Drogeriekette.
Ja, Eurospar,
sowas auf die Art, genau. Eurospar, Hinterspar zählt man da eigentlich auch nicht dazu.
Ja.
Und fertig, ja.
Ja, und Thalia gibt es noch.
Thalia Buchhändler, ja.
Aber damit sind wir wirklich durch.
Ja. Thalia hat auch verschlankt, gell, mit den Spielen.
Ja, die verschlankt.
Gerade im Plus draußen.
Allgemeinen ist mir aufgefallen, ja.
Ja,
ja,
genau. Wir sind bloß draußen massiv aufgefallen und auf der Landstraße haben sie ein bisschen umgebaut.
Ja, also dementsprechend sieht man jetzt schon, dass die Szene schon sehr verändert und Bayerl, wie du aufgezählt hast, 124 Jahre das Unternehmen. Man war nicht immer ein Spielwarenhändler, muss man dazu sagen. Wir haben ja anders begonnen und das dann auf einen Spielwarenhandel umgebaut. Aber trotz alledem ist es ein 124 Jahre altes Traditionsunternehmen. Ja, die haben ja eigentlich nie umfirmiert in dem Sinne. Und dort, ich weiß nicht, wer das alle verfolgt hat, aber dort hat man halt schon sehr genau gelesen mit, die Kunden kommen halt rein, fotografieren sehr viel und nehmen es dann halt doch nicht dort. Mhm. Und ich glaube, da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Also am Ende des Tages sollte man halt auch mit in Betracht ziehen. Das ist was für mich so eine Überlegung ist. Wenn ich im Internet kaufe, okay, Internet mit Internet ist vergleichbar über den Preis und über die schnelle Lieferung, ja, wo ich sage, also das, da glaube ich, können wir schon punkten, wenn es lagernd ist. Wenn es nicht lagernd ist, können wir nicht punkten, das ist ganz klar. Ja, aber wenn ich es im Haus habe und man bestellt da, wenn man Pipi ist, circa 13, 14 Uhr, hat man es im Normalfall spätestens am nächsten Tag in Händen, also auch über den Online-Versand. Aber was man sich immer anschauen kann, ist, wenn ich einen lokalen Händler unterstütze, was ist die Mehrleistung, die ich habe? Ja, also eine Beratung ist im Internet durchaus schwierig, ist halt in unserer Branche oft auch nicht notwendig. Also gerade wenn man Vielspieler ist, schaut man sich eine Menge YouTube an, gibt es Influencer in unserem Bereich wirklich in fast unüberschaubarer Zahl mittlerweile. Und damit weiß man sehr viel. Was man aber am Ende des Tages immer noch beim stationären Handel hat, ist eine gewisse Community, ein Fachgespräch. Das darf man halt nicht vergessen. Zum anderen, wenn ich das jetzt in ein bisschen einen größeren Rahmen setze, wenn ich ins Internet investiere, wenn ich nicht gerade in Österreich einkaufe und da sage ich, die meisten Onliner sitzen jetzt nicht zwingend in Österreich, heißt es, ich sende mein Geld auch in ein anderes Land. Bis hin, dass man nicht einmal weiß, ob die Umsatzsteuer korrekt abgeführt wird. Weil, da kann ich sagen, es gibt gewisse Grenzen, ab der jeder Händler in Österreich eine Steuernummer haben müsste. Das große A besitzt so eine übrigens, die hat man dann in Graz. Wo man die Umsatzsteuer wirklich dann in Österreich abführt. Aber es gibt jetzt keine Sachen für Gewinnsteuer, für Einkommensteuer und sonst was. Dann brauchen wir noch überlegen, wie werden in Österreich Arbeitsplätze gesichert, durch das, dass wir Geld haben, wie werden so quasi Sozialleistungen finanziert durch Steuereinnahmen. Es liegt dabei an jedem selbst, dass man sich ja hinterfragt, okay, bin ich patriotisch auch noch unterwegs? Möchte eigentlich, ich würde mir ja selber gerne einen Arbeitsplatz wünschen in Österreich. Ich würde auch gerne selber noch ins Krankenhaus gehen können, ohne dass ich selber zahlen muss dafür, sondern eine Sozialleistung in Anspruch nehmen. Ich würde gerne Arbeitslose kriegen, wenn ich arbeitslos bin. Das sind alles Dinge, die von diesen Sachen finanziert werden. Und wenn ich immer hergehe und alles mein Geld ins Ausland schicke, dann ist es durchaus schon so, dass man sich dessen bewusst sein darf, dass man damit eigentlich das österreichische Steuersystem und Sozialsystem nicht unterstützt. Und wie gesagt, auch nicht weiß, ob denn der, wo ich einkaufe, das auch korrekt nur abführt. Weil wenn ich in Holland einkaufe und der führt seine Umsatzsteuer in Holland ab und müsste eigentlich, weil er jedes Monat 50.000 oder 100.000 Euro nach Österreich liefert, müsste eigentlich in Österreich umsatzsteuerpflichtig sein, da kann ich sagen, das ist nicht zwingend so. Ja, das kann man nämlich sogar selber überprüfen, wenn man will. Das müsste er auf der Homepage angeben. Und auf eurer Rechnung würdet ihr das auch sehen mit 20% österreichische Umsatzsteuer. Ja. Das kenne ich von mir aus anderen Sachen heraus. Also ich habe ja auch Dienstleistungen in Europa, wo dann draufsteht, in Österreich mit 20% Umsatzsteuer steuerbar. Das erkennt man also sofort, ob das jemand korrekt macht. Und da habe ich mich dann schon immer selber gefragt, muss ich denn das unterstützen, dass mein Geld komplett verschwindet? Ja, oder kann ich mir zumindest überlegen, gibt es jemanden, der ähnlich ist und ist es mir diesen 1 Euro vielleicht sogar wert? Weil viel mehr ist es oft nicht, dass ich in Österreich bleibe. Ja? Und da dann die Entscheidung, ob es jetzt ein Onliner wird oder ein Stationärer, okay, da kann man drüber reden. Da gibt es diverse Philosophien, verstehe ich, aber wenn man sagt, da ist es bequem, ich arbeite viel, ich mache das daheim auf die Nacht. Ich meine, ich frage euch dann immer noch, wann kriegt ihr euer Packerl? Ja, weil seid ihr da zu Hause oder muss ich dann sowieso erst wieder irgendwo hin? Da gibt es ganz gute Netze und andere, je nachdem. Die sind jetzt nicht so tolle Netze, da fährt man dann auch durch die halbe Stadt, um sein Paket wieder zu kriegen. Macht das alles Sinn? Ja? Oder ist es vielleicht doch so, dass man sagt, mit, ich nehme mal einen halben Tag Zeit und gehe mal einfach lokal wieder shoppen, ja? Und schauen wir mal an. Nämlich auch nicht nur Bilder oder sonst was, sondern ich sehe dort auch, kann Sachen wieder angreifen. Beziehungsweise im Fachhandel wird man auch beraten. Oftmals, also gerade in meinem Geschäft kann ich sagen, oftmals ist es so, dass man dann auch durchaus einmal mit einem Spiel heimgeht, von dem man noch nichts gehört gehabt hat. Weil man kommt ja einer zu mir und sagt mit, ich brauche ein Spiel, wir sind manchmal 2, manchmal 4, manchmal 6 Leute. Dann kann ich ja zwar im Internet schlau machen, aber im Internet werde ich nicht zwingend hören, ist es für 2 Leute immer noch gut, wenn es auch für 6 Leute gut ist. Weil ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, Spiele für 2 bis 6 gefährlich. Gibt es meistens eine Konstellation, wo es nicht gut ist. Das sind die Erfahrungen, die man dann hat. Und die man im Internet vielleicht nachlesen kann, in einem Influencer-Beitrag eher selten hört. Und bei, ja, so arg das ist, ob diese Feedbacks, die irgendwo drinnen stehen, ja, diese Bewertungen und Co., wie man dem vertrauen darf, wissen wir alle. Da haben wir alle schon sehr viel gehört drüber. Dementsprechend kann ich nur sagen mit, ich kann euch echt sagen, der Fachhandel, und es ist egal, ich rede da jetzt nicht nur für meine Branche und für mein Geschäft, sondern der Fachhandel hat ein Know-how, das man im Internet nicht ganz abrufen kann. Ja? Sicher, wo man nur zu einem Teil zubekommt, aber nicht ganz abrufen kann.
Ja, die Bewertungen sind ja nicht nur ein großes Thema, die generell abgeben werden können, weil sie eigentlich nicht verifiziert werden können. Beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Grad, ob es wirklich für Kunden kommen, für echte Kunden oder für irgendeinen anderen. Aber genauso ist es so, dass ja eine große Thematik in den letzten paar Jahren hochgekommen ist, gerade bei den deutschen YouTuber, die nicht einmal sonst Werbevideo oder ähnliches platzieren müssen, beziehungsweise müssten größtenteils, zwecks Placements und ähnliche Sachen. Und dann ist auch immer das Thema, also die Grundsatzdiskussion, der oder diejenige Person oder Personengruppe kriegt ja dieses oder jenes Teil zur Verfügung gestellt von der Firma, damit sie es ja bewerten. Und natürlich ist es jetzt so, dass man auch bis zu einem gewissen Grad sagt, die ganz argen Schnitzer vielleicht trippe über die nicht ganz, weil ich möchte ja vielleicht zukünftig noch mehr davon haben. Das Thema habe ich gerade erst in einem Video gehabt zur Fotoausrüstung, Fotokameras und so weiter von einem Amerikaner. Und da geht's nur einen Schritt weiter, da werden die alle auf eine Insel gejagt, also die dürfen sie alle hinkommen, dann dürfen sie mit diesem gleichen Teil stundenlang filmen oder was, und dann fahren sie wieder.
Wow.
Mhm. Und natürlich wird da keiner negative Bewertung machen und hat auch nicht die Zeit, diese Erfahrungen zu sammeln für das Teil. Mhm. Und das Initialvideo ist auch noch wichtig, damit das Produkt richtig genutzt wird.
Genau. Das Freund zu sein hat so der Gewicht,
ja. Ja. Das ist eine Marketingmaßnahme, die es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben hat. Wegen Beratung und so weiter, da kann ich auch ein bisschen was erzählen. Ich habe früher im Einzelhandel gearbeitet, mitten in Linz. Und das war immer schön, und auch davor, am Stadtrand von Linz. Es war immer lustig zum Sehen, wenn Leute gekommen sind, die im stationären Fachhandel die Infos geholt haben, das braucht haben. Das ist was ganz normal ist. Und dann sind sie halt zum, damals war es halt noch der Mediamarkt, die Konkurrenz dazu oder ähnliches, und haben sie dann dort dasselbe drum gekauft. Aber das ist ein Phänomen, das gibt es jetzt, seitdem es Konkurrenz gibt. Nur jetzt ist halt der Zugang dafür massiv vereinfacht, weil jetzt kann ja jeder, egal wo er gerade steht, gleich nachschauen, was hat der andere. Offensichtlich, nicht unbedingt, aber offensichtlich auf Lager oder innerhalb von kürzerer Zeit verfügbar. Aber ob es dann so wirklich so ist oder nicht, sieht man erst dann, wenn man gesagt hat, okay, ich bezahle es und liefert auch unbekannt.
Ja.
Weil man soll es ja nicht glauben, es gibt auch Zonen rund um Linz, wo nicht immer ein Packerl hinkommt, wo man halt dann sagt, okay, auch das große A, liefert auch unbekannt. Weil entweder das außerhalb von einem Versorgungsgebiet liegt, aha, sowas gibt's auch, oder einfach sagt, ja, man wartet, bis das gefüllt, was es eine Palette in die Zone hingeschickt werden kann. Oder sie einfach personell unterbesetzt sind und, und. Dasselbe Produkt, zum anderen Lieferort, am nächsten Tag ist dort.
Ja, voll bei dir. Also es gibt sehr viele Hintergrunddinge, die man dann oft erkennt. Und dann da sitzt mit, warum ist das schiefgelaufen?
Ja. Das ist ganz schlimm sowas. Und das sind halt das Themen, die hat man erst dann am Schirm, wenn es dann anbetreffen. Und man sich dann fragt, warum habe ich das dann dort gemacht, wenn es der andere eigentlich da gehabt hat? Oder warum habe ich es nicht gleich mitgenommen, wenn es eh da war? Mhm. Weil, so wie du vorher gesagt hast, du musst warten. Und am Strich gesehen, dazu ist dasselbe oder mehr, je nachdem. Du musst dann wieder extra hinfahren, dann liefern sie das nicht dort hin, sondern bis bei mir, war 10 Kilometer weiter, weil der Speditionsführer hat sich dann gedacht, ja, der Ort liegt besser auf dem Weg als wie das Kastel, was nebenbei ist. Was schon gehabt.
Ja, also da kann ich auch aus dem Nähkästchen so ein kleines Beispiel erzählen. Also ich in Oebisberg, ihr wisst ja die meisten, dass ich einen Paketshop dabei gehabt habe, und dann war einmal eine Oebisberger Dame bei mir, die sie ihr Paket über den Paketshop abholen wollte, und dann habe ich nicht im Haus gehabt, war verwundert, habe mir den Abholschein angeschaut und habe gesagt mit, ja, du musst jetzt bitte nach Asten fahren. Es war einfach, es war nicht in Linz, die Dame war in Linz daheim und das Paket war in Asten. Und wir dann sagen wir es, gut, wenn man ein Auto hat, wenn du jetzt öffentlich unterwegs bist, ist Asten durchaus ein bisschen herausfordernder. Es ist jetzt nicht so, wie steige ich Bossmeier und fahre zwei Stationen. Und ja, sowas kann einem alles passieren. Bis hin, dass man wissen, mit Benachrichtigungen gehen schief, Paket geht wieder zurück und man sitzt dann da und denkt sich mit, puh, ja, jetzt habe ich übrigens 10 Tage drauf gewartet, habe nicht gewusst, dass es schon da sein sollte, das Paket geht zurück, dann kriegst im besten Fall vom Händler, ja, im besten Fall, weil der Händler ist halt auch oft so mit, ja, okay, Paket ist zurückgekommen, zack, wird wieder in Bestand aufgenommen, der Bestellung wird storniert, ja, Paket ist wieder da. Und dann bist du halt schnell mal bei 20 Tagen Lieferzeit, obwohl eigentlich alles nur korrekt gelaufen wäre. Mhm. Ja? Du hast alles richtig gemacht, das Produkt war auf Lager, es ist bezahlt worden, es ist verschickt worden und trotzdem wartest du jetzt am Ende des Tages 20 Tage, bis es wirklich da ist. Und ja, jetzt kann ja jeder sagen, ah, das sind Ausnahmefälle. Tatsächlich stimmt es, es sind Ausnahmefälle. Also ich habe null Vorstellung über das Paketaufkommen in Österreich, aber ich glaube, es ist nicht klein. Ja? Und trotz alledem sind es Ausnahmefälle, die halt wahrscheinlich liegen werden bei unter 1%, schätze ich sogar. Aber nehmen wir mal her, nehmen wir mal eine Anzahl von, am Tag werden in Österreich, keine Ahnung, 1 Million Pakete zugestellt. Und ich glaube, so falsch liege ich nicht mit 1 Million pro Tag. 1% von 1 Million sind übrigens 10.000. Und wir liegen da drunter. Und wenn es einmal, sagen wir, 0,5%, wenn es 5.000 Leute am Tag betrifft, finde ich es jetzt nicht mehr so spannend. Also dann kann ich schon sagen, mit, bei 5.000 Kunde aber schon schnell mal genau der eine Seite, der da dabei ist. Ja, sind das Überlegungen, die man durchaus anstellen kann. Ja.
Oder der Klassiker, nicht angetroffen, man war daheim, es wurde nicht geläutet, der Zettel wird hingehängt oder hat das Buskastel reingehauen.
Ja.
Oder Paket wird versendet, eine Minute später wird Kunde nicht angetroffen, weil er ist gleich gar nicht zurückgefahren oder so.
Ja. Klassisches Beispiel von mir selbst, daheim mit sieht draußen das Auto weggefahren, macht die Tür auf und es ist ein gelber Zettel im Postkasten. Ja. Die Erklärung war nachher simpel und einfach. ich habe kein Auto zur Zustellung, sondern ich bin nur mit dem Moped unterwegs. Und das war als Briefsend und deklariert und dementsprechend zu groß fürs Moped. Dann habe ich gesagt, ja, was kann ich dafür, weil ihr Post und meine 10 Euro Versand bezahlt, bitte euer Dienstleister mal bringen. Aber dann sind wir genau, die muss man wieder darum kümmern, weil entweder holen wir es dann selbst oder ich streite mir jetzt ab, dass es nur einmal zugestellt wird, nämlich auf die korrekte Weise, ja, oder dass mein Portogeld ersetzt wird.
Und dann noch die Lieblingsbeschäftigung, wo ist das Backel, wo es zugestellt worden ist. Mein Highlight war, ein Backel ist gekommen und eine Woche später, sagt mir die Nachbarin, die durch Zufall beim Spar getroffen habe, ja, du, das Backel ist bei mir. Und das, was auf dem Zettel drauf gestanden ist, wurde einem Nachbarn übergeben, ja. In dem Haus waren mehrere Parteien und davon, man war jetzt im kleinen Haus mit 4 Parteien, das ist okay, da lass das noch rausfinden. Was das aber in einem Fenster zum Beispiel bei uns mit, keine Ahnung, 40 Parteien oder sowas, wo du am liebsten nicht einmal den nächsten Nachbarn kennen willst. Finde ich schwierig. Oder, was auch ist, vor die Haustür oder vor die Wohnungstür angelegt. Bei mir ist letztens ein Backel aufgerissen worden. Hat einer nachgeschaut, ich weiß nicht, wer das war, was denn drinnen ist.
War noch alles da, wie du das genommen hast?
Es war noch alles original verpackt. Es war offensichtlich kein iPhone und dementsprechend war es irrelevant.
Genau, ich wollte gerade sagen, war jetzt nichts dabei, was noch interessiert hat.
Ja.
Ja, man soll jetzt nicht glauben, es verschwinden sehr viele Pakete.
Ja.
Genau. Also Abstellgenehmigung für viele okay, aber man muss sehr dessen bewusst sein, zum Beispiel die Garantie darüber, also damit ist der Versanddienst aus der Haftung. Wenn du sagst, du darfst mal das Paket vor die Türe stellen und er stellt es vor die Türe und es ist nachher weg, hat der Versanddienst, also der Transporter keine Haftung mehr.
Es ist in Amerika ja das Thema, dass ja schon ohne Probleme geht, dass du spezielle Türschlösser organisierst oder halt Zweitschlüssel oder irgendwie so für den Kofferraum, dass das Backel ins Kofferraum reinschmeißt, je nachdem, wo du mit dem Auto stehst, beziehungsweise halt in die Wohnung reinlassen werden, so nach dem Motto. Das gibt schon, das, wenn sie es in Österreich auch machen, hat es vor kurzem eine Sendung gegeben, also ein Informationsartikel oder was drüber, dass die Post auch in deine Wohnung den Backel anlegen könnte, wenn du möchtest. Du musst halt nur einen neuen Schluss kaufen, keine Ahnung, wie viele Hunderte oder vielleicht auch Tausende Euro. Es ist immer nur die Frage, will man das oder will man es nicht? Und dann ist die Frage, wie viel Backel kriege ich im Jahr, dass das so gerechtfertigt ist.
Ja. Und inwieweit kommt man dann wirklich komplett rein? Ja. Ja, kann der dann bei mir in Küche, Schlafzimmer, Badezimmer und Co. rein?
Wenn ein Vorraum kommt, wird er über rein kommen im Normalfall, weil wir alle kein Schleusensystem haben im Normalfall.
Genau, und möchte ich das auch noch? Ja, und jetzt stell mir mal vor, man kommt heim und es fällt was und es liegen von 3 verschiedenen Lieferanten Pakete im Vorraum mit. Na, einer von euch dreien wird es wohl gewesen sein. Ja? Beweisführung, welcher von euch dreien? Na, viel Spaß.
Was ihr dann noch in Elektronik investieren müsst für Inhouse-Überwachung, nur darauf hinweisen, dass Inhouse überwacht wird für die Spiele, vergiss es.
Oder tatsächlich wirklich Schleusensystem mit, du kommst genau nur in diesen einen Vorraum hinein und dann,
Ja, also in der Stadt absoluter Schwachsinn, am Land der Camper, sein Spediteur oder sein Postler, so nach dem Motto, da rennen viele Sachen viel einfacher. Ja. Oder gibt es halt Zonen, wo man es einfach hinlegen kann und was auch jeder weiß. Oder zumindest der es halt liefern sollte. Das heißt, ich stelle mir das dort viel einfacher vor und ich weiß auch von Bekannten, dass das eher kein Thema nicht ist. Aber ja, in Linz, in Wien stelle ich mir das noch schwieriger vor. Und ähnliches, aber ja. Gehen wir von der Ist-Situation ein bisschen weg, gehen wir ein bisschen in Richtung Zukunft. Welche Prognosen hast du, beziehungsweise was glaubst du, muss sie, wird sie ändern, damit die Branche an sich bestehen bleibt, beziehungsweise der stationäre Handel, beziehungsweise du, überleben kannst auf lange Zeit gesehen?
Ja, sehr spannende Frage. Also die Prognose, schauen wir mal, wie lange ich es schaffe, ob ich es durchbringe oder nicht. Was muss sich ändern? Ich glaube mal, also wir haben halt über viel diverse Faktoren gesprochen, aber was wir halt nicht wirklich so angesprochen haben, ist natürlich die Teuerung und Co. Also die Kaufkraft ist weniger geworden. Die Wirtschaftssituation ist eine schwierige. Viel Leute, Mama Geld hat überlegt, man dreimal investiere ich es und in was investiere ich es. Bis hin, dass es echt, ich weiß es, echt Menschen gibt, die das Geld haben und sagen mit, ich gebe es nicht aus, weil ich nicht weiß, wie die Zukunft ausschaut. Das heißt, da wird man mal sehen, weil du ihn gefragt hast, mit was ist die Prognose? Also ich glaube, es wird sich an der wirtschaftlichen Situation was ändern müssen. Ich persönlich glaube nicht, dass man, so wie das System jetzt läuft, dass man das als Gesamtösterreich, als Wirtschaftsding so überleben werden. Was muss sich ändern? Ich glaube, die Politik muss dringend einmal positiv eingreifen. Gerade in Österreich habe ich das Gefühl, wir sind ein bisschen hinten. Ja, wie gesagt, das ist meine Einschätzung, aber wenn man sich in der EU anschaut, wir sind das Land mit der höchsten Inflation. Wir sind aber das einzige Land, die nicht wirklich saubere Maßnahmen gesetzt haben, um die Inflation zu verändern. Und da denke ich halt, dass ich was tun muss. Und das, glaube ich, ist der Hauptfaktor in der Prognose mit, wie wird es werden, ja, wann die Kaufkraft wieder zurückkommt, mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Weil ich sage, vor Corona war es kein Thema, während Corona war es kein Thema. Das hat erst angefangen mit den Teuerungen, wo wir jetzt gehabt haben, startet mit dem Ukraine-Krieg, wo es halt wirklich die Energiepreise explodiert sind, jetzt halt die Zinsen explodiert sind und Co. Diese Teuerungen haben diesen Einfluss gemacht. Und darum bin ich überzeugt davon, wenn wir sozusagen Kaufkraft zurückkriegen, wird es nicht schwierig sein, wieder dorthin zu kommen, wo ich hinkehre. Ja, am Ende des Tages muss ich auch ganz ehrlich sagen, es fällt nicht um viel. Ja? Aber es fällt um ein bisschen was jede Woche, was im Sommer zu viel ergibt. Mhm. Ja? Ich sage de facto, wenn sie jede Woche ein bisschen wieder steigern kann, wären wir auch wieder schnell dabei. Und das ist das, wo ich mir denke, meine Prognose ist, schauen wir mal, ob wir es durchhalten. Ja, meine Idee, mein Wunsch und mein Ziel ist es ganz klar, dorthin zu kommen, wenn irgendwer sagt mit, hey Daniel, ich habe eine richtig coole Idee und ich glaube, dass die funktioniert. Ich bin für Feedbacks offen. Ich bin für böse Schandtaten immer offen. Böse Schandtaten im Sinne des Legalen dazu gesagt, bitte. Ja, also wer sagt mit, hey, mach bei TikTok Challenges mit, damit wir die bekannter machen und ich organisiere das, dann ja, weißt du was, gehen wir miteinander filmen und Co. Dann bin ich derjenige, der sagt mit, ich stehe Gewehr bei Fuß drum zu allen möglichen Schandtaten bereit. Ja. Also die Prognose vom Spielemarkt her, ich glaube, das heurige Jahr wird ein schwieriges, weil alles, was ich so am Horizont sehe, Neuerscheinungen bisher, ist nicht unbedingt das, was den Markt umreißen wird. Also ich habe jetzt nichts Großes am Radar, wo wir, meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist, wenn was kommt, was total hypt, dann habe ich im Haus 5 bis 10 bis 12 Vorbestellungen, ja. Bis hin, ein Maximum haben wir schon mal gehabt, da waren 20 auf der Liste, bevor es erschienen ist. Und es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, meine Liste ist groß gewachsen. Und das macht mir halt ein bisschen diesen Eindruck, das heurige Jahr könnte ein durchaus eher schwieriges, nicht so tolles sein, was die Neuerscheinungen auch angeht. Und dementsprechend glaube ich einfach, das Jahr mal anschauen, ja, die Prognose und darauf vertrauen und hoffen, dass wir gute Kunden haben, die einfach froh sind über das, was es uns gibt, dass diese Dienstleistung, die bei uns geboten wird, angenommen wird und die sie sehr schätzen und das auch weiterhin haben wollen, dass wir das über diese Schiene auch wirklich hinkriegen. Und dann ja die Hoffnung eben, dass die wirtschaftliche Lage einfach über die Jahre hinweg besser wird. Das ist so. Und wenn ich das jetzt ein bisschen über die Branche hinweg sehe, ich glaube, der eine oder andere Kleinverlag wird nur verschwinden. Also das, da sagen wir es mal ein bisschen anders. Ja. Sofern man nicht von dem lebt als Kleinverlag, sondern das ein Hobby ist und man das nebenbei macht, bin ich überzeugt davon, wer dieses Herzblut mitbringt, wird das auch weiterhin machen, klarerweise. Mhm. Aber Kleinverlage, die glaubt haben, das große Geld dann zu machen, schnell auf den Markt zu kommen, da denke ich, dass es wahrscheinlich ein bisschen kleiner werden wird. Weil auch das für viele Händler dasselbe Thema ist. Ja. Das kann ich dann wirklich wieder über den Online-Vertrieb, wird das funktionieren soweit. Mhm. Da muss man sich halt aber bewusst sein, wenn das große A mein einziger Verkaufspartner ist, haltet euch fest. Ja. Ihr werdet nicht viel verdienen. Ja. Oder wenn nach dem Kickstarter kein Retail mehr kommt, dann ist halt nach dem Kickstarter das Geld verdient oder auch nicht verdient, wie wir heute schon gesprochen haben. Und es ist damit vorbei. Einnahmensquelle wird es keine, wenn es nicht in einen Retail reingeht. Ja. Und da denke ich halt, schauen, wird es ein gewisses Durchsieben geben. Ob die Großen alle überleben? Ich hoffe es. Bin mir aber nicht sicher. Viele von uns haben ja gehört, mit Haber ist in Schwierigkeiten.
da einfach, um das gleich direkt anzusprechen, Haber hat einen Teilbereich einfach schon geschlossen und abgeworfen. Den Spielebereich gibt es nach wie vor weiterhin. Ja. Aber auch da weiß man, dass man den Konzern einmal zuerst sanieren muss. Ja. Also drum, es könnte genauso gut sein, dass es einen großen trifft, wenn man andere Branchen anschaut, die schließen jetzt einmal über den Sommer, weil Sommerloch bevorstehen, also macht man einfach einmal zur Bäckerei in dem Fall. Es hat im Kleidersektor doch schon eher Größen erwischt und haben geschlossen, bis hin, dass man klar hat, so, die eine oder andere Kette hat auch schon Filialen geschlossen. Ja. Eine Kaffeefirma mit richtig viel Geld hat eine Übersiedlung gemacht, weil man doch keine 700 Quadratmeter mehr braucht, sondern man kommt da mit 160 aus. Ja. Also man sieht schon, dass es jetzt nicht nur die Kleinen sind, die knacken, sondern auch durchaus die Großen, die überlegen müssen, wie finanziert man sich, was ändert man. Und dementsprechend denke ich schon, dass unsere Branche genauso betroffen sein wird. Aber ja, da tue ich mir halt schwer in der Prognose, wie es auch schon wird, aber das ist so mein Gedankengang dazu. Mhm.
Das heißt, was der Branche helfen wird, waren Events, waren Exklusivgeschichten, die weder auf Kickstarter sind, noch irgendwie anders in die Richtung. Oder wie es neudeutsch heißt, Awareness schaffen.
Ja, genau, Awareness schaffen. Noch ein durchaus selbsterklärender Begriff.
Ja, na, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Gibt es irgendwas jetzt noch bis Ende des Jahres, wo du sagst, okay, das sind Events, das sind Dinge, die absehbar sind, dass die stattfinden werden, die du initiierst oder geschützt werden vom Verlag oder was, sei es Turniere, Wettbewerbe, irgendwelche anderen Veranstaltungen, irgendwo, wo du aufzufinden bist, wenn es jetzt nicht das Geschäft ist oder sowas?
Also das Einzige, was ich da natürlich ad hoc gleich mal sagen kann, ist, Spieliversum hat wieder die Spielertage im Herbst im Linzer Rathaus. Das ist was, wo man mich definitiv antreffen wird. Geplant ist, dass ich auch tatsächlich wieder in Villach und in Innsbruck dabei sein möchte, ja, wo es halt ohne Verkauf ist, aber wo man mich wieder antreffen wird, einfach als Person und mit Spielen und erklären. Das sind einmal die drei Events, die ich tatsächlich richtig am Radar habe mit Fix. Von den Spieleverlagen her geplant, kann ich nichts sagen. Was bei uns im Haus auf alle Fälle bald einmal sein wird, werden Lorcana-Events sein. Mhm. Dort werden wir einfach einmal schauen, was sie tut. Hat sich auch jemand angeboten, der bei mir im Haus ein bisschen Pokémon- und Lorcana-Nachmittage für Kids und Eltern und wer es halt sonst noch lernen oder spielen möchte. Sowas wird es definitiv geben in nächster Zeit. Lorcana wird da sehr gut supportet, kann ich gleich mal sagen. Also das ist momentan sicher eins der best-supporteten Systeme überhaupt, die unterwegs sind. Ansonsten, ja, es gibt nur Veranstaltungen, die ich gemeinsam mache in der Solar City. Im Zuge eines Ferienprogramms gibt es einen Spielenachmittag mit Kids, wo ich dort bin. Das sind einmal die fix geplanten.
Was ist das mit den Grünen?
Nein, mit den Roten.
Ah, mit den Roten?
Genau.
Ja. Das mit den Grünen war das nicht?
Das war in St. Florian, gibt es leider nicht mehr diese Kooperation. Okay. Ist ein bisschen schade, weil es waren dort da sehr geniale Spieletage und eine super Location, wenn man dort im Stift ist. Und leider gibt es das nicht mehr.
Die Spieletage, oder?
Ja, genau.
Okay.
Ja,
genau. Oppensheim?
Oppensheim ist eine Veranstaltung des Vereins Spieleversum. Nein, blöd gesagt, dort ist Spieleversum der Dienstleister. Da ist es also so, dass der Verein mit der Gemeinde in Kontakt ist. Allerdings noch nicht klar ist, ob und wann es wieder sowas geben wird. Es war leider eine einmalige Geschichte bisher. Total erfolgreich, ist also sehr, sehr gut angenommen worden. Die Leute waren alle schwerst begeistert. Wir haben einen Besucherzahl gehabt, die wir eigentlich selbst nicht erwartet hätten. Und aus dem heraus hoffen wir, dass es wieder stattfinden wird. Also es gab schon wieder einen Kontakt seitens der Gemeinde mit, sollte man das nicht doch vielleicht wieder, und dementsprechend warten wir da, dass sich in der Gemeinde was bewegt.
Es ist noch einiges geplant und die Hoffnung ist auf alle Fälle noch da.
Genau.
Das ist das Wichtigste. Genau. Was würdest du jetzt deinen zukünftigen Kunden, hoffentlich zukünftigen Kunden, oder bisherigen Kunden oder generell Kunden am Weg geben?
Also was soll ich sagen? Mal vorweg ein Danke an alle, die da waren und mich unterstützt haben und mich bis hierher gebracht haben. Das ist mal das Wichtigste dabei, mal zu sagen. Der Tipp für die Zukunft, ja, denkt an mich, vergesst es mir nicht. Also das war so eins der Dinge, wo ich gemerkt habe, mir durch den Aufruf, den wir jetzt gehabt haben, auf anderen Social Media Kanälen, war, hey, da sind wirklich wieder Kunden reingekommen, die ich einfach schon lange nicht mehr gesehen habe. Also wo man aber gemerkt hat, jetzt bin ich seit 18 Monaten da in der neuen Location mit, hey, wann bist du übersiedelt? Also das heißt, man gerät manchmal in Vergessenheit und dementsprechend einfach die Hoffnung mit, hallo Leute, ich bin da, mir gibt's noch und ich freue mich, wenn es wieder vorbeischaut. Und auch wenn es jetzt nach 2 Jahren ist sozusagen, wenn es einer kommt und sagt, ich bin da, ich will deine Location sehen, ich bin da. Ja.
Ich danke dir.
Ich danke dir, Michael, also recht viel Besseres. Ich danke für den Support und schön, dass du da warst.